Was die Kehrseite ist, ob die gut ist, was es mit einem Affen und Elsa zu tun hat, das werden wir hoffentlich im Laufe dieser Predigt herausfinden. Doch erst einmal wollen wir uns den Predigttext aus Matthäus 18, 21 bis 35 anschauen. Und dieses Mal zur Abwechslung meine ich wirklich anschauen. Wir werden ein kleines Video als Bibeltext sehen. Mona, bitte.
Eines Tages redete Jesus mit seinen Jüngern und lehrte sie, als Petrus fragte.
Gera?
Wie oft sollte ich jemandem vergeben, der gegen mich gesündigt hat? 7-mal? Jesus sagte, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7. Dann erzählte Jesus ein Gleichnis. Er sagte, das Königreich im Himmel kann man vergleichen mit einem König, der sich dazu entscheidet, alles Geld zurückzubekommen, das er seinen Dienern geborgt hatte. Während der König dies tat, kam einer der Diener rein, der ihm 1 Million Euro schuldete. Der Diener konnte nicht bezahlen, sodass der König befahl, dass der Diener und auch seine Familie mit allem Besitz verkauft werden sollte, um die Schulden zu bezahlen.
Wait, please!
Aber der Diener flehte den König an, bitte sei geduldig mit mir, ich werde alles bezahlen. Dann war der König erfüllt mit Mitleid für ihn und ließ ihn gehen und erließ ihm all seine Schulden. Als der Mann den König verließ, ging er zu einem anderen Diener, der ihm 1000 Euro schuldete.
Hi?
Komm her, Will.
Er packte ihn und verlangte, dass er ihm alles sofort zurückzahlte.
Wait, please.
Der andere Diener flehte, er möge mehr Zeit bekommen. Er sagte, sei geduldig mit mir, ich werde alles bezahlen.
No.
Aber der Diener wollte nicht warten. Er ließ ihn gefangen nehmen und ins Gefängnis bringen, bis seine Schuld im Ganzen bezahlt wäre. Als einige der anderen Diener das sahen, waren sie sehr aufgebracht. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was geschehen war. Dann rief der König den Mann, dem er alles vergeben hatte, und sagte, du bist ein böser Diener. Ich erließ dir all diese unglaublichen Schulden, weil du flehentlich gebeten hattest. Solltest du nicht auch Gnade zeigen bei dem anderen, genauso wie ich bei dir Gnade gezeigt habe? Dann sandte der wütende König den Mann ins Gefängnis, um ihn zu bestrafen, bis er alles bezahlt hatte, was er schuldete. Jesus sagte dann, das ist, was mein himmlischer Vater dir antun wird, wenn du dich weigerst, deinen Brüdern und Schwestern aus ganzem Herzen zu vergeben.
Genau, soweit der Text heute mal in einer etwas anderen Form. Und wir schauen uns kurz die Gliederung an. Wir werden uns kurz mit der Frage und Antwort beschäftigen. Dann Gleichnis Teil 1, Gleichnis Teil 2, die Kehrseite. Warum ist sie gut? Und wie meistens gibt es am Ende auch noch eine Anwendung, dass wir dann das direkt auch praktisch umsetzen können. Wir fangen mit Frage und Antwort an. Da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Petrus tritt ja häufiger als Wortführer der Jünger auf und fragt nun, Meister, wie oft soll ich denn meinem Bruder oder meiner Schwester nun vergeben, wenn sie an mir sündigt? Und diese Frage hat hier einen spezifischen Zuschnitt von Petrus. A, geht es nicht um die Sünde des Bruders im Allgemeinen, sondern um das Unrecht, das er persönlich von dem Bruder erlitten hat. Und die Formulierung, mein Bruder, macht deutlich, dass es um die Geschehnisse innerhalb der Jünger, also innerhalb der Gemeinde geht. Denn die Formulierung Brüder wird dann im Neuen Testament häufig zu einer Bezeichnung für die Gemeindeglieder. Allerdings, kleiner Einschub, im Kontext des Vaterunsers lesen wir, dass das Vergeben anderen Menschen erweitert wird. Also nicht sich nur noch auf Brüder und Schwestern bezieht, sondern eigentlich auf alle Menschen. Einschub beendet. Als Petrus Frage hier, also bezieht sich aber erstmal auf das Versündigen eines Bruders. Und wie oft er denn nun vergeben muss. Das heißt, die Thematik Vergebung tritt hier stark in den Vordergrund. Letztlich ist das ja auch das, was Jesus in einmaliger Weise gebracht hat. Und nun wird eben das Vergeben können zu einem Hauptmerkmal der Jüngerschaft. Und Petrus konkretisiert die Frage, bis zu 7-mal? Und so zu fragen, begrenzt ja die Vergebung schon nach dem Prinzip ein. Also nach dem Motto, es muss ja eine Stelle geben, an der dann auch mal genug ist. Also jetzt ist genug, da muss ich nicht mehr vergeben. Und die 7 ist dabei eine biblische Maßzahl mit einer doppelten Aussage. Etwas soll sehr oft geschehen, aber es gibt halt auch eine Grenze, wo es einmal aufhören muss. Und das begegnet uns schon im Alten Testament, zum Beispiel bei der Geschichte von Abel und Kain, als Kain Abel erschlägt. Und Kain sich dann über die Strafe von Gott beschwert und sagt, ey, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Sagt Gott, nein, wer Kain erschlägt, soll 7-fach gerecht werden. Vielleicht ist hier auch eine Verbindung zu der Geschichte, weil da ist es ja auch der Bruder, der sich am Bruder versündigt. Jesus antwortet aber nun und sagt nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Hier ist jetzt ein wenig unklar, ob 70-mal 7 gemeint ist, also 490-mal, oder 77-mal, was dann wieder ein Bezug zu der Geschichte von Kain und Abel ist, weil Kain sollte 7-mal gerecht werden, Lamech aber 77-mal, ob da ein Bezug ist. Welche Zahl es nun immer ist, ist eigentlich auch egal, und zwar aus zwei Gründen. Beides, würde ich sagen, lässt sich im praktischen Leben nicht wirklich nachzählen. Ich glaube, ich gehöre zu den Leuten, die eher viele Listen führen über mein Gewicht, wie viele Bücher ich gelesen habe, wann ich krank war, Ausgaben, Einnahmen, welche Exit-Games ich schon gespielt habe und so weiter und so weiter. Trotzdem käme selbst ich nicht auf die Idee, eine Liste zu führen, wie oft ich Person A oder B jetzt schon vergeben habe. Und das Zweite ist, wenn wir uns mit der Zahl beschäftigen, oh, wie oft muss ich jetzt denn vergeben, machen wir genau das, was Jesus ja nicht möchte. Jesus nutzt diese Zahl, um deutlich zu machen, er möchte unbegrenzte Vergebung. Also bringt ein Auseinandersetzen, was die Zahl jetzt genau ist, auch nicht wirklich viel weiter. Denn wer vergibt, der tut die Sünde weg, sodass sie nichts mehr nach sich zieht und die Liebe nicht schwächen kann. Eigentlich ist die Antwort von Jesus, finde ich, schon ziemlich deutlich, aber wie Jesus halt so ist, erklärt er es noch durch ein Gleichnis. Und wir schauen uns den ersten Teil an. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Der aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, hab Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. König und Abrechnung sind in der Bibel häufiger Bildworte, die sich auf Gott beziehen. Da ist von Anfang an klar, dass Jesus hier von Gottes Handeln spricht. Und zu Beginn kommt nun einer, der schuldet 10.000 Talente. Es gibt da Berechnungen, dass das ungefähr 100 Millionen Denare sind und ein Denar war der Tageslohn eines Arbeiters. Ich habe das, damit wir das ein bisschen besser einordnen können, versucht mal in die heutige Zeit umzurechnen. Jetzt müsste man da natürlich tausende Faktoren berechnen, deswegen nur ganz grob. Wenn wir den mittleren Bruttojahresverdienst in Deutschland nehmen, letztes Jahr 252.159 Euro, das auf einen Tag umrechnen, sind 143 Euro mal 100 Millionen, dann hätte der Knecht eine Schuld von 14 Milliarden und 300 Millionen Euro. Also eine irrwitzig hohe Summe, mit Schulden, die kannst du dir gar nicht ausmalen. Der Knecht kann nun nicht bezahlen, logischerweise, und befiehlt deswegen dem König, oder deswegen befiehlt der König, dass er und seine ganze Familie das Hab und Gut verkauft wird, eben um die Schuld zu begleichen. Das Verkaufen von Menschen kommt auch im Alten Testament schon vor und war sowohl im römischen Recht als auch in der hellenistischen, also im griechischen Recht gestattet. Und deswegen war das für die Menschen in Israel wahrscheinlich jetzt nichts ganz Ungewöhnliches, was Jesus hier sagt. Der Knecht fällt nun vor ihm auf die Knie und huldigt ihm unterwürfig und sagt, dass er alles zurückbezahlen möchte. Wir haben ja nun eben die riesige Summe gesehen und dass das überhaupt nicht möglich ist. Das heißt, der Knecht macht hier keine rationale Beweisführung, ich werde das schon zurückzahlen, sondern es ist letztlich ein Aufschrei in großer Not. Ich meine, das kennen wir ja auch aus allen möglichen Actionfilmen. In großer Not versprechen Menschen mit Angst alles. Interessant ist auch, dass der Knecht nicht um das Erlassen der Schuld bittet. Das wagt er nicht. Und jetzt die überraschende Wende. Den Herrn packt das Erbarmen und er schenkt dem Knecht die Freiheit und erließ ihm sogar die Schuld. Der Knecht kann nun als ein ganz und gar Befreiter, dem alle Schuld vergeben ist, weggehen. So wie wir das durch das tun können, was Jesus uns getan hat am Kreuz. Alle Schuld ist uns vergeben, dir ist vergeben. Teil 2 des Gleichnisses. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er griff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Aber er wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als er aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Zweiter Teil des Gleichnisses. Der gerade alles erlassen hatte, geht nun raus aus dem Raum, wo gerade noch die Verhandlung stattgefunden hat, und begegnet einem Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldet. Man geht davon aus, dass beide Knechte eher Hochangestellte am Hof waren, für die jetzt 100 Tageslöhne eines Arbeiters keine große Summe waren. Also jetzt wirklich kein großes Ding. Zur Erinnerung nochmal, ein Millionstel Teil von dem, was der Knecht dem Herrn geschuldet hatte. Und er packt ihm den Hals und sagt, bezahle, was du mir schuldig bist. Wir haben genau das Spiegelbild zu Vers 26 nun. Auch hier bittet der Knecht um Geduld, dass er es bezahlen kann. Er möchte Zeit. Er möchte keinen Schuldenerlass. Und hier ist die Bezahlung der Schuld sogar realistisch, weil dann wieder grob umgerechnet sind es 14.300 Euro. Dass das möglich ist, wissen wir, wenn wir ein Haus kaufen, dann nimmt man deutlich höhere Schulden auf, die man zurückzahlen muss. Und ich vermute, dass jetzt in sehr wohlhabenden Kreisen in diesem Land auch 14.000 Euro mal so zurückgezahlt werden können. Aber jetzt kommt der große Unterschied. Der Knecht möchte nicht. Er will davon nichts wissen. Er hat kein Erbarmen. Wo ihm vorher Freiheit und Erlass begegnet, endet es hier mit Gefängnis und Gnadenlosigkeit. Und das liegt an dem Willen des Knechts. Er wollte nicht vergeben, er möchte nicht erlassen. Der andere muss denn schuldhaft, bis das Letzte der Schuld bezahlt ist. Jesus macht hier deutlich, in welchem krassen Gegensatz wir manchmal zu Gott auftreten. Wir leben tagtäglich durch Gottes Vergebung, aber kaum verletzt jemand uns oder unsere Ehre, dann wollen wir auf einmal von Vergebung nichts mehr wissen und wollen Recht und Gericht. Wir haben oft kein Geld, keine Zeit und kein Herz für Gott. Aber wehe jemand, mangelt es an Liebe für uns. Dann wird es auf einmal schwierig. Vielleicht fragt ihr euch, wie soll er denn bezahlen, wenn er im Gefängnis ist? Er musste das halt entweder selbst aufbringen oder durch Freunde, Verwandte. Aber solange er nicht bezahlt hat, blieb er in Haft. Und wenn auch Folterknechte dabei sind, wie später, dann hat man das genutzt, um eben aus dem mitleidigen Verwandten, in dem man den Häftling gefoltert hat, auch wirklich das Äußerste an den Schulden herauszupressen, damit das bloß bezahlt wird. Und jeder, der das Gleichnis hört, ich denke, das geht euch auch so, muss sich ja jetzt fragen, warum hat der Knecht das, was er erlebt hat, warum hat ihn das nicht mitleidig und barmherzig gemacht? Nun haben das eben auch andere mitbekommen und die laufen zum Herrn und berichten, was ihm passiert ist. Der Herr ruft den begnadigten Knecht und spricht sein Urteil. Der Herr ergibt ihn voll Zorn, den Folterknechten. Und übrigens, wir sagen das heute nicht mehr häufig, aber der Zorn Gottes kommt häufiger in der Bibel vor. Wir können vom Gott der Liebe nur sprechen, wenn wir hin und wieder auch mal an den Zorn des heiligen Gottes erinnern. Denn beides ergänzt sich und beides braucht sich. Der Knecht hätte handeln sollen, wie der Herr gehandelt hat. Gerade weil er das Handeln des Knechts an sich, das Handeln des Herrn an sich selbst erlebt hatte. Nun gibt es für den Knecht keinen Nachlass mehr, keine vorzeitige Entlassung. Wer sich auf sein Recht versteift, wer die Barmherzigkeit verweigert, der muss auch nach dem Recht verfahren und für die ganze Schuld eingestehen. Der Gott des Rechts tritt uns hier entgegen, weil der Gott der Barmherzigkeit abgelehnt wurde. Und wie könnte der Mensch diese ganze Schuld je bezahlen? Er bleibt ewig verloren, wenn er eben wie in dem Gleichnis nur sich selbst helfen will. Kommen wir zur Kehrseite. So wird nun auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Ich habe in einem Kommentar zu dieser Geschichte zwei ziemlich harte Aussagen gelesen. Die erste, die meiner Meinung nach ziemlich passend ist. Ich zitiere, an dieser Stelle wird deutlich, wie oberflächlich manche christlichen Sätze klingen, etwa der Satz, Gott liebt dich bedingungslos. Stattdessen müsste man sagen, Gottes Liebe lässt uns seine Wege gehen, damit wir zum ewigen Leben kommen. Hier bei seinen Wegen können wir aussteigen oder mitkommen. Ich glaube, wir verwechseln manchmal, du kannst nichts tun mit du musst nichts tun. Ja, die Errettung ist Geschenk und Gnade, die kannst du nicht machen. Niemals. Aber wenn du Gnade und Errettung geschmeckt hast, dann ist die Bibel voll von Aufforderungen und Pflichten, wie dein Leben als Nachfolger auszusehen hat. Ein anderer Kommentar schreibt sogar, gute Werke können uns nicht retten, aber böse Werke können uns um die Rettung bringen. Wer nicht an Gottes Barmherzigkeit barmherzig wird und durch Gottes Vergebung Vergebung lernt, der hat sie verscherzt, die Barmherzigkeit. Und eine dieser Aufforderungen ist nun Vergebung. Wir müssen unserem Bruder und unserer Schwester vergeben, sonst wird Gott uns auch nicht vergeben. Und das ist mehr als schlecht. Vergebung zu empfangen, ohne zu Vergebung zu schenken, ist eigentlich unmöglich. Und vielleicht fragst du dich jetzt, aber wie soll ich meinem Bruder, meiner Schwester vergeben, wenn ich innerlich noch, keine Ahnung, Wut, Hass, Trauer, schlechte Emotionen habe? Ich glaube, Vergebung ist in erster Linie eine Entscheidung. Woran ich das festmache? An Jesus selbst. Als er ans Kreuz gegangen ist für unsere Schuld, war er jetzt emotional auch nicht gerade Feuer und Flamme dafür. Genau genommen wollte er es sogar gar nicht. Aber er hat den Willen des Vaters höher geachtet und hat sich dafür entschieden. In der Gesellschaft heute ist es häufig so, dass wir denken, was die Emotionen und Gefühle uns zeigen, das ist dann auch richtig, wenn ich so handle. Ich glaube, es ist genau andersrum. Den richtigen Handlungsweisen folgen die Gefühle oder Emotionen. Erst kommt das richtige Handeln und dann stellen sich die Gefühle oder Emotionen darauf ein. Und selbst wenn die Gefühle oder Emotionen, so wichtig und gut sie sind, es mal nicht tun, sind Gefühle und Emotionen kein Entscheidungskriterium oder nicht das Entscheidungskriterium für richtiges Handeln. Das ist und bleibt die Bibel und die ist hier leider ziemlich deutlich. Es ist eine Entscheidung und es muss von Herzen sein. Es geht nicht nur um ein oberflächliches Auskommen mit dem Bruder, sondern um wirkliche Bruderliebe, die man auch im Gebet aussprechen kann. Auch wenn ich sagen würde, dann muss danach nicht mit jedem Best Friend sein. Das ist unrealistisch. Aber Vergebung muss möglich sein. Und ich glaube auch, dass es ein Prozess ist. Ich kann die Entscheidung treffen, den Willen haben und dann ist es ein Prozess, glaube ich, dass das wirklich ins Herz rutscht. Dass ich wirklich vergebe, dass ich wirklich vergeben habe. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, ja, du hast gut reden. Du hast keine Ahnung, wie es ist, wenn man einem Bruder oder Schwester was wirklich Schlimmes vergeben muss. Und das kann sein. Vielleicht hast du viel heftigere Dinge, die du vergeben musst als ich. Aber deswegen habe ich dir ein Video mitgebracht. Mona, bitte.
Gary Ridgway sat there stone-faced, as victims' relatives damned him and mocked him.
He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death.
He's gonna go to hell, and that's where he belongs.
But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das sehe. Zur Erklärung, Gary Ridgway ist auch bekannt als der Green River Killer. Er hat in den 1980er Jahren mindestens 49 Frauen getötet. Man geht mit Schätzungen auch daraus, dass es vielleicht über 70 waren, die zwischen 14 und 31 Jahren alt waren. Und sie hat sich danach manchmal noch an den Leichen vergangen. Und dieser Vater, der ihm vergibt, ist ein Vater einer der Töchter, die dieser Mann getötet hat. Seine 16-jährige Töchter hat dieser Mann getötet und er vergibt ihm. Während alle anderen ihn verfluchen, was man durchaus verstehen kann, und das Schlechteste wünschen. Und vielleicht hast du heftigere Dinge zu vergeben als ich. Das mag sein. Aber wahrscheinlich nicht als dieser Mann. Und zumal, ich erinnere nochmal, es hier in dem Text eigentlich erstmal nur um Vergebung zwischen Bruder und Schwestern geht, auch wenn der Kontext sich gesamtbiblisch erweitert. Nun ist die Frage, wie schafft dieser Mann das? Wie schaffst du das? Wie schaffe ich das? Und da schließt sich der Kreis zum Anfang der Predigt, oder beziehungsweise zur Predigt letzte Woche von Stefan. Ich möchte einen Satz von ihm aus der Predigt zitieren. Wer im Glauben eintritt, der lebt in dem heilvollen Bereich Gottes. Seine Kraft ist es, mit der die Vergebung möglich ist. Deine Entscheidung, seine Kraft. Mit der Kraft, mit der Jesus uns vergeben hat, können wir auch vergeben, weil wir eben in dem heilvollen Bereich Gottes leben, durch die Gnade, der wir teilgeworden sind. Aber wir sehen, die Kehrseite der Vergebung ist, auch wir müssen vergeben. Die Frage ist jetzt, warum ist die Kehrseite denn gut? Ich glaube, als erstes ist es gut, weil es eine biblische Pflicht ist. Und ich glaube, zu das, was Gott letztlich in der Bibel auffordert, ist immer gut und richtig, weil Gott selbst gut und richtig ist. Es bringt uns weiter, es macht uns ihm ähnlicher. Es ist gut, eine biblische Pflicht zu befolgen. Das zweite ist, es macht frei. Ich weiß nicht, ob ihr diese Affenfangmethode kennt. Man hat eine Kokosnuss genommen, hat da ein Loch reingeschnitten, sodass die flache Hand des Affen gerade durchpasst. Und dann hat man eine Banane da drin gelegt oder hat ein Stück von dem Kokosnussfleisch drin gelassen. Dann haben die Affen danach gegriffen und sind nicht mehr aus der Falle rausgekommen, weil sie nicht bereit waren, loszulassen. Nicht bereit waren, die Hand zu öffnen. Der Affe war gefangen, obwohl er einfach nur hätte loslassen müssen. Genauso können uns Dinge gefangen nehmen, die wir nicht loslassen, die wir nicht vergeben. Sie werden negative Einflüsse auf uns haben, Verbitterung, Zorn. Und das wird Einfluss auf Menschen in unserer Umgebung, in unserer Familie haben. Vergebung ist gut, weil sie frei macht. Vergebung hilft auch immer einem selbst. Und drittens, sie kann ein Zeugnis sein. Wisst ihr, um bei diesem Mann zu bleiben, der war im Gerichtssaal Zeuge und es hat den Täter bewegt, was man gesehen hat. Ob sich in seinem Herzen was geändert hat, weiß ich nicht. Ob sich bei irgendwem der Zeugen da was im Herzen geändert hat, das weiß ich nicht. Aber das ist letztlich auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, Zeuge zu sein. Und unter einem dieser Videos, es gibt mehrere Aufnahmen von dieser Gerichtsverhandlung, ist als zweitmeist gelikter Kommentar, also der am zweithäufigsten positiv bewertet wurde, steht: I'm not a religious person, but this father is probably the closest you're going to get to a genuine true Christian. Ich bin kein religiöser Mensch, aber dieser Vater ist wahrscheinlich das, was einem echten, wahren Christen am nächsten kommt. Das ist der zweitmeist gelikte Kommentar unter einem dieser Videos. Wenn wir einander vergeben, kann das Zeugnis für andere Menschen sein, weil sie erkennen, ey, wow, die leben wirklich in diesem heilvollen Bereich Gottes. Doch mal ehrlich, wie wollen wir Zeugnis sein, wenn wir es nicht schaffen, unseren Brüdern und Schwestern zu vergeben? Und ich sag ganz ehrlich, ich finde den Text übelst radikal. Ich wünschte mir manchmal, Jesus wäre nicht so radikal, aber was soll ich machen? Das liegt nun mal nicht in meiner Hand. Kommen wir nun zur Anwendung und auch so ein bisschen zur Auflösung Affe oder Elsa. Den Affe haben wir schon besprochen, was er macht. Er lässt nicht los. Doch ich ermutige dich, das zu tun, was diese junge Dame in einem Disney-Klassiker singt. Wir spielen es kurz ab.
Ich lasse los. Die Kraft, sie ist grenzenlos. Ich lass los, lass jetzt los.
Genau. Ich lass jetzt los, denn die Kraft ist grenzenlos. Ich lass jetzt los. Und ich würde das ein bisschen umändern. Lass jetzt los, denn seine Kraft ist grenzenlos. Lass heute los. Vergib heute deinem Bruder oder deiner Schwester, wenn da noch irgendwas ist. Und vielleicht sogar anderen Menschen, wenn du das schaffst, die gegen dich gesündigt haben, weil durch Jesus haben wir die Kraft. Alleine könnten wir das nicht, aber durch Jesus haben wir die Kraft. Denn die gute Kehrseite der Vergebung ist, also die gute Kehrseite der Vergebung, die wir empfangen haben, ist, dass wir vergeben dürfen. Und genau dazu möchten wir jetzt Zeit geben. Das heißt, wir werden jetzt, nachdem ich gleich Amen gesagt habe, in eine zwei bis dreiminütige Zeit der Stille zu gehen. Und ich lade dich ein, dann ist es im Gebet auszusprechen, die Menschen vor Gott zu bringen, denen du vergibst. Und jetzt die Entscheidung zu treffen, wenn da noch Menschen sind, zu sagen, heute entscheide ich mich dafür, diesen Menschen zu vergeben, weil Jesus mir vergeben hat und seine Kraft das in mir möglich macht. Und auch wird es möglich sein, nach dieser dreiminütigen Zeit der Stille werden wir ein Lied hören, was das Thema nochmal vertieft, ein Vortragslied. Und auch das Gebetsteam wusste schon im Vorhinein, dass es um dieses Thema hier geht. Auch die sind darauf eingestellt. Vielleicht hast du etwas, wo du sagst, ich muss mit jemandem darüber reden, um zu vergeben. Dann ist das Gebetsteam gerne dafür, ist es da bereit nach dem Gottesdienst. Nutze diese Möglichkeit. Wir gehen dann jetzt in die Stille, bevor wir dann das Vortragslied hören werden. Alle Ehre, König Jesus. Amen.